Ihr macht alles mit, ja. Das ist cool. Ich freue mich auf heute Abend. Ich freue mich auf diesen Abend, weil ich glaube, dass sie für einige zu einem zentralen Punkt in ihrem Leben werden wird. Ich habe mir gerade vorhin noch den Satz aufgeschrieben, nach Hause kommen. Einfach damit du weißt, was heute geschieht. Ich glaube, dass es für einige heute Abend heißt, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Und du wirst es spüren, wenn es dich angeht. Nach Hause kommen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Vater bist, dass du nicht nur Schöpfergott bist, der abstrakt irgendwo eine Welt schafft, uns ganz, ganz weit entfernt ist, sondern dass du eigentlich deine größte Beschreibung, die die Bibel von dir gibt, ist Vater, Vater im Himmel, liebender Vater, nicht strafender Vater, sondern liebender Vater. Und ich bitte dich jetzt, dass du deinen Geist ausgießt, dass der diese Halle durchflutet von hinten bis nach vorne, dass er die Menschen umfasst, die noch rund um die Halle sind, und dass er da, wo Herzen sich dir entgegenstrecken und auftun, dass dein Geist da jetzt hineinflutet und dieses Vater hineinbrennt. Komm, du Heiliger Geist. Amen. Das Thema ist Aufwind, wenn wir so richtig Einsatz geben. Und ich weiß nicht, für was, dass du dich in deinem Leben einsetzt. Um irgendwie gute Sachen zu zaubern, für irgendeinen Schatz. Ah, mein Schatz. Ich darf das nie machen, abends, wenn wir im Bett liegen, neben meiner Frau. Manchmal habe ich so nachts dann immer so, mein Schatz. Das mag sie gar nicht, mag sie überhaupt nicht. Mach sie immer gerade Licht an, hat sie überhaupt nicht gern. Also ich mache das nicht. Aber für einen Schatz kann man einen Einsatz geben. Und man kann auch, was war noch? Für die Schwester kann man einen Einsatz geben. Ich weiß nicht, ob du Bock hast, für deine Schwester Einsätze zu geben, aber es gibt Schwestern, die lohnen sich, da kann man einen Einsatz geben. Und ich habe mal so richtig tierischen Einsatz gegeben, das war ein Hockeyspiel. Ja? Wir sind ja nicht so richtig dick drin im Fußball wie ihr Deutschen. Wir sind mehr so eine Hockeynation. Ja? Da fiebern wir dann richtig mit, und ich saß dann eine 15 bis 20 Minuten, also eine Viertelstunde sicher, saß ich mit Freunden vorm Fernseher, vorm Beamer, habe dieses Bild angeschaut und habe für unsere rote Mannschaft voll Einsatz gegeben. Ich habe wirklich, oh, Gas, come on, gebt. Und einmal, da waren wir ganz nah beim Tor. Wir haben den Fass reingemacht und ich so, oh, ja. Und haben mich meine Freunde alle entgeistert angeschaut. Da habe ich mir, was ist los? Warum bin ich der Einzige, der schreit? Und sagst du, du hilfst Kanada, das sind die Roten. Die Weißen sind die Schweizer. Oh, oh, 20 Minuten in die falsche Richtung gefeuert. Es ist much entscheidend, dass du nicht nur Einsatz gibst, sondern für was du dich einsetzt im Leben. Weißt du, du kannst dein Leben nicht zurückdrehen. Das muss uns auch irgendwie nicht sorgen. Wir haben einfach nur eines. Und es ist much entscheidend, für was du dein Leben lebst. Du bist vielleicht 16 und diese 16 Jahre sind vorbei. Die drehst du nicht mehr zurück. Die Frage ist, wo geht dein Leben hin? Wir können uns nicht hinter der Vergangenheit verstecken, aber wir können uns auf die Zukunft ausrichten. Und ich möchte gerade euch Jungen sagen, wartet nicht auf irgendetwas, das kommt mit 20, 30, 40, 50. Denn irgendwann seid ihr 20, 30, 40, 50 und ihr wartet immer noch. Jetzt steht ihr schon mitten im Leben, jetzt steht ihr schon mitten da, wo Gott euch hineingesetzt hat. Und die Frage ist, für was bist du bereit, in deinem Leben Einsatz zu geben? Es hat diesen Mann gegeben, John Mainstone, der ist 2013 gestorben. Der war ein berühmter Forscher. Und da hat es einen Forschungsversuch gegeben, der hat 1927 gestartet. Das ist das längste Experiment, das es jemals gab. Seit 1927 ist dann ein Experiment, das untersucht, was die Viskosität von Pech ist.
Also wie sich so Pech verhält. Pech ist ziemlich hart und trotzdem hat es, man nimmt es an, hat es ähnliche Verhaltensmuster wie Wasser. Nur viel langsamer. Ja? Das fließt aber ganz, ganz langsam. Das heißt, man muss es über Jahre und Jahrzehnte beobachten. Und da hat man 1927 den Versuch gestartet, wir lassen mal so einen Pechtropfen fallen und gucken, was da geschieht. Dieser Australier John Mainstone ist irgendwie Mitte 1900 irgendwas ist er eingestiegen und hat, glaub mir, 50 Jahre seines Lebens der Pechforschung gewidmet. Er ist 2013 gestorben. In all den Jahren von diesem Versuch, seit 1927, sind nur 8 Pechtropfen gefallen bis heute. 8. John Mainstone hat 2000, hat er die Chance gehabt, oder 2000 irgendwas geschossen gehabt, einen dieser Tropfen zu sehen. 2010, glaube ich, ist egal. Irgendwann, kurz vor seinem Tod, 3 Jahre vor seinem Tod, ist der letzte Tropfen gefallen. Und er hat eine Kamera installiert, eine Webcam. Und an dem Tag, an dem der Tropfen fiel, ist die Kamera ausgefallen. John Mainstone hat 50 Jahre seines Lebens in die Pechforschung investiert und hat nie in diesen 50 Jahren gesehen, wie ein Pechtropfen fällt. Pech, sage ich dem. Die Frage ist, für was investierst du dein Leben? Ich habe einen Mann getroffen vor ein zwei, drei Monaten. Ich war in Genf. Wir haben da eine Arbeit in der UNO, wo wir möchten, dass da leben Menschen, die regieren die Welt. Die machen da das UNO halt. Ja? Da wird Geschichte geschrieben, indem man Bestimmungen über Frieden und Nichtfrieden macht und so weiter. Meistens wahrscheinlich über Frieden, ja. Und da ist ein Mann, ein kleiner, unbedeutender Mann aus Malawi. Kleiner Mann, dunkle Haut, sehr ruhig, unscheinbar. Ich habe diesen Mann getroffen und ein Freund von mir hat mir seine Geschichte erzählt. Und das hat mich bewegt, weil dieser Mann, der hat eine Ausstrahlung. Und überall, wo man hinkommt, da reden alle in den höchsten Tönen von diesem Mann. Und das ist ein ganz bescheidener Mann. Und da hat mir einer erzählt, dieser Mann ist als ganz kleiner Buchhalter in diese riesige UNO-Organisation, das eine World Meteorological Organization, irgendwo ist er reingekommen. Als kleiner Buchhalter. Und eines Abends, Juli 2003, findet er auf dem Boden einen Scheck, den er ausgestellt hat, über ganz viel Geld. Aber der Name auf dem Scheck ist durchgestrichen und jemand hat einen anderen Namen eingesetzt. Und er merkt, oh, das ist falsch, da ist was nicht gut. Er geht zu seinem Chef und sagt, sieh, das ist ein Scheck von mir, da hat jemand was anderes draufgeschrieben. Und der Chef sagt ihm, lassen Sie diesen Scheck verschwinden. Schnüffeln Sie da nicht rum. Dieser Mann aus Malawi, er ist Christ, er glaubt an Jesus und er will ehrlich sein. Das sind seine Werte. Er sucht darum im Büro und findet in einer halben Stunde 25 solche Schecks, die gefälscht worden sind. Gesamtsumme $400,000. Er geht zum nächsten Chef, sagt, Chef, tut mir leid, ich bin ein kleiner Buchhalter, aber da ist irgendwas falsch. Der sagt wieder, lassen Sie diese Schecks verschwinden. Sie haben hier nichts zu sagen. Wenn Sie da weiter schnüffeln, werden Sie Ihren Job verlieren. Ist das klar? Und jetzt kann er sich entscheiden, für was gebe ich Einsatz? Für meine Karriere? Dann lasse ich diese Schecks einfach verschwinden, geht mich ja gar nichts an. Oder gebe ich Einsatz für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für meine Werte, die ich in Christus habe? Und dieser kleine, unbedeutende Mann entscheidet sich, aufzustehen als einziger in dieser riesigen UNO und für Gerechtigkeit hinzustehen. Und das hat mich zutiefst bewegt. Und er steht auf und über Monate geht er von Amt zu Amt. Und alle sagen, Finger weg, geht sie nichts an, ist heikel, wenn da was auffliegt, sie hängen mit drin. Immer diese Antworten. In der Nacht kriegt er Anrufe, Anonyme, die ihn bedrohen. Und dieser Mann lässt sich nicht beirren und nicht abschrecken und er gibt Einsatz für Wahrheit und Gerechtigkeit. Er steht auf. Am Ende fliegt alles auf. Es ist ein riesiger Skandal, kommt bis in die New York Times. Etwa 13 Leute müssen den Hut nehmen. Ein Mann hat 3 Millionen in 2 Jahren abgezogen. 3 Millionen Dollar. Alle müssen gehen. Er verliert seinen Job nicht. Irgendwie bleibt er da. Und weil da plötzlich alle gegangen sind, sind plötzlich Leitungspositionen frei geworden. Und man braucht für diese UNO-Behörde, wo er drin ist, einen neuen Leiter für die ganzen Finanzen. Das sind unglaubliche Summen, kann man sich nicht vorstellen. Man braucht einen Mann, dem man vertrauen kann. Einen Mann, der es gut meint. Einen Mann, der für das Gute steht. Und es ist plötzlich keine Frage, wen man in diesen Job wählt. Man wählt diesen Mann aus Malawi. Er hat keine Qualifikation für das. Und mich bewegt es. Aber er ist an dieser UNO aufgestanden. Und Menschen, die auch ganz anderen Glauben haben, haben gesagt, dieser Mann steht für die Wahrheit. Und dieser Mann soll unser Chef sein. Und jetzt ist er seit vielen Jahren ist er Leiter von der Finanzbehörde. Weil er für das richtige Einsatz gegeben hat. Und überall, wo du hinkommst und fragst, wer ist dieser Mann? Oh, das ist ein ganz guter, das ist ein Mann, der ist für uns. Ja? Mich hat das sehr bewegt. Mich hat das sehr bewegt, diesen Mann zu treffen, ganz bescheiden, unbedeutend. Aber weil er für das richtige Einsatz gegeben hat, hat Gott ihn in die höchste Position hinaufgehoben. Und meine Frage an dich ist, für was gibst du in deinem Leben Einsatz? Für irgendwas, das dir Pech bringt, weil es keinen Erfolg hat, oder für etwas, wo du vielleicht geschlagen wirst, wo du Gegenwind kriegst in deiner Familie, in deiner Schule, aber für etwas, wo Gott sagt, du bist treu und deshalb werde ich dich über viel setzen. Für was gibst du Einsatz? Weißt du, wenn dir hart im Leben manchmal hart der Wind ins Gesicht schlägt, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder baust du schützende Mauern oder du baust eine Windmühle. Manchmal hast du im Leben hart Gegenwind, wie dieser Mann. Hart Gegenwind, wie dieser Mann aus Malawi. Und da könnte er sich zumauern und sagen, geht mich nichts an, ich beschütze mich. Manchmal ziehst du Mauern auf, weil du dich vor Gott beschützen willst. Denkst du, ja Gott, jetzt wird es mir ungemütlich. Und du ziehst Mauern auf. Aber du könntest auch Windmühlen bauen und sagen, komm, blas nur heftiger, nützt mir. Ich stehe für die Wahrheit und Wahrheit siegt am Ende immer. Ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Geschichte, die du vielleicht schon 1000 Mal gehört hast. Und es ist dann immer die Gefahr, dass man sie nicht mehr erzählt. Man sagt, die kenne ich schon. Ich möchte dich, das ist die Geschichte von diesen 2 Söhnen und dem Vater, die Jesus erzählt. Und sie ist mir neu ganz, ganz lieb geworden, weil sie den Charakterzug von diesem Vater erzählt. Ich möchte, dass du jetzt so tust, als hättest du noch nie etwas von dieser Geschichte gehört. Von diesem Sohn, der davonläuft. Ich habe mal einen Freund gehabt, der hat diese Geschichte noch nie gehört und ich habe sie ihm erzählt. Und er hat gesagt, genauso geht's mir. Ich renne mein Leben lang vor Gott davon. Ich habe immer gemeint, Gott rennt vor mir davon. Aber die Story sagt ja, ich renne vor Gott davon und ich merke, ich bin genauso. Und hat Jesus, er hat den Vater, hat er erkannt durch diese Geschichte. Und ich wünsche jetzt, dass du einfach mal aufhörst zu denken, kurz. Gut, das können nur Männer, ja. Männer können überhaupt nichts denken. Und die Frauen fragen dann immer, was denkst du jetzt? Wir sagen nichts. Die Frau sagt, nee, geht ja gar nicht. Also was denkst du jetzt? Überhaupt nichts. Und dann werden die Frauen ein bisschen wütend, sagen, nee, was denkst du wirklich? Sagen, nee, gar nichts. Und jetzt wird es heikel für uns Männer, weil die Frau glaubt uns überhaupt nicht und jetzt fragt sie wirklich wütend, was glaubst du? Und jetzt will ich nichts hören. Und jetzt hast du eine Möglichkeit, du sagst die Wahrheit, nämlich wieder nichts. Und dann hast du ein riesig fettes Problem oder du beginnst zu lügen. Du sagst zum Beispiel, oh, ich habe gerade an dich gedacht, dann ist immer alles gut. Dritte Option, wenn du nicht lügen willst, ist rennen. Renn so schnell du kannst. Ja. Also Frauen, wir Männer, wir können an nichts denken. Ja? Also versuch mal an nichts zu denken und jetzt kommt diese Geschichte, als hättest du sie noch nie gehört. Zum ersten Mal. Wichtig ist, Jesus erzählt die Geschichte, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Habt ihr verstanden? Er beschreibt Gott. Jesus will uns beschreiben, wie Gott ist, und jetzt passt du besser mal auf. Er beschreibt nicht, da ist ein Polizist. Er beschreibt nicht, da ist ein gemeiner Fiesling, der dich vergisst. Er beschreibt nicht, da ist ein Schöpfergott, der sich nicht für dich interessiert. Er beschreibt einen liebenden Vater. Und seit ich selber Kinder habe, verstehe ich diese Geschichte nochmal ganz neu. Also ganz gut zuhören. Jesus erzählt, ein Mann hatte zwei Söhne. Das ist der Vater, das Bild für den Vater. Und der hatte Söhne. Es können auch Töchter sein. Und dann kommt der Jüngere und sagt zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land, also sicher bis in die Schweiz oder ins Schwabenland. Und dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Alles hat er rausgelassen. Später heißt es, er hat es mit Prostituierten und Freundinnen, hat alles versoffen, Sex gekauft, alles rausgelassen. Als es aufgebracht war, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht, Hunger Games. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an die Leute und die schickten ihn zum Schweinehüten. Da sind wir wieder mit den Schweinen, oder? Der Sauhund. Schickte ihn zum Schweinehüten auf die Felder. Und er durfte nicht mal das essen, was die Schweine aßen. Und an dem Punkt erinnert er sich, mein Gott, was tue ich hier? Ich hatte ja eigentlich einen Vater und ich hatte es ja eigentlich gut. Und er hat mich ja nicht weggeschickt, ich bin davongelaufen. What's wrong with me? Was ist falsch mit mir? Und er denkt sich, und da kommt schon mal das falsche Denken, das falsche Gottesbild. Er denkt sich, ich kann ja jetzt nicht mehr einfach kommen und sagen, Vater, da bin ich wieder. Er sagt deshalb, okay, ich werde jetzt zurückgehen, weil sogar die Knechte meines Vaters haben es besser als ich jetzt hier. Also ich werde zurückgehen und sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und es ist so falsch. Es ist so falsch, wenn du heute hier drin sitzt. Ich glaube, viele von euch sitzen hier drin und sagen, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn und deine Tochter genannt zu werden. Glaub mir, das ist eine Lüge vom Teufel. Du bist berufen als Sohn und Tochter. Und das ist nicht das, was Gott dir einflüstert. Du verlierst deinen Wert nicht. Du verlierst deine Kindschaft nicht. Ich kriege immer Gänsehaut, wie in der Schweiz sagen Hühnerhaut. Also ich kriege Hühnerhaut. Ihr könnt auch Gänsehaut haben, ist mir eigentlich egal, was ihr habt. Aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich die Reaktion von diesem Vater lese. Jetzt müsst ihr ganz gut zuhören. So machte sich dieser Sohn auf den Weg zurück zu seinem Vater. Stell mir vor, mit jedem Schritt hat er gesagt, also Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr dein Sohn. Vater, ich habe gesündigt, ich bin es nicht mehr wert. Ja genau, ich bin es nicht mehr wert. Papa, ich bin es nicht mehr wert. Ich werde dir nie mehr Papa sagen, Papa, ist du. So geht er nach Hause, jeder Schritt, das ist ein harter Schritt und er geht nach Hause. Und es heißt da, er macht sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist die Reaktion des Vaters im Himmel, wenn er sieht, wie du nach Hause kommst. Er sieht dich schon von Weitem. Vielleicht riecht er dich schon von Weitem. Du stinkst ja nach Schweinen. Er riecht dich schon von Weitem. Aber es ist ihm egal. Es ist ihm so egal, wie du riechst und wie du aussiehst. Es ist ihm egal, wo du diese Zeit verbracht hast ohne ihn. Er sieht dich von Weitem. Das heißt, er hat jeden Tag nach dir ausgeschaut. Jeden Tag in den letzten Wochen, jeden Tag in den letzten Monaten, vielleicht jeden Tag in den letzten Jahren schaut dieser Vater nach dir aus. Wann kommt mein Sohn? Wann kommt meine Tochter? Wann kommst du endlich zu mir zurück? Und wenn er dich kommen sieht, dann ist nicht so, wie ich als Bobby-Vater regieren würde. Ich würde sagen, ja, komm du mal angekrochen, du kleiner Schelm, du, ja? Hä? Habt ihr doch gesagt, bringt nichts, ja? So bin ich manchmal mit meinen Mädchen. Ich sage, mit dem Messer nicht schneiden, mit dem Messer nicht schneiden. Und dann kommen sie, haben sich geschnitten und gesagt, ja, habe ich dir doch gesagt. Hä? Dann umarme ich sie dann schon irgendwann. Aber zuerst muss ich mal meinen Frust loswerden, dass mir nicht zugehört wird. So ist der Vater im Himmel nicht. Er ist viel besser als Bobby. Ja? Könnt ihr euch fast nicht vorstellen, aber er ist es. Voller Mitleid. Da ist nur Mitleid, da ist keine Anklage. Verstehst du, am Kreuz, wo Jesus gestorben ist, an diesem Kreuz, das ist ein anderes, aber stell dir vor, an diesem, wo Jesus gestorben ist, das Kreuz ist kein Ort der Verurteilung, sondern ein Ort der Freisprache. Es ist kein Ort der Verdammnis, sondern der Vergebung. Wenn du kommst, dann kommt von Gott pures Mitleid. Voller Mitleid wartet er auf dich, läuft dir entgegen, umarmt dich und küsst dich und sagt, endlich, ich habe Monate, Jahre auf dich gewartet. Nicht als Vorwurf, sondern aus Liebe. Der Sohn kommt nicht mal dazu, seinen Satz zu stackeln. Nachher bringt er den noch, aber der Papa hört gar nicht zu. Interessiert ihn nicht, wie hohl ist das denn? Sicher bist du noch mein Sohn. Was willst du Knecht sein? Du bist mein Sohn. Du kannst tun und lassen. Ich merke, das ist bei meinen Kindern auch. Die werden tun, was sie wollen. Sie werden immer meine Tochter sein. Die werden vielleicht mal jahrelang nichts von mir wissen wollen und trotzdem sind sie meine Töchter. Egal, was du tust, was du denkst, du bist ein Kind von Gott, als Kind von Gott berufen, als Kind von Gott bestimmt. Und die Frage ist, wann kommst du nach Hause? Da gibt es diesen Vers im Galater, das ist ein gewaltiger Vers, Galater 4, 6 bis 7. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft, lieber Papa heißt das. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Du musst nicht so leben wie ein Sklave, der immer tun muss, was Gott dir sagt, immer tun, was Menschen dir sagen, immer tun muss, was deine Schuld dir sagt, immer tun muss, was dein Hirn dir sagt. Du bist kein Sklave mehr, sondern ein Sohn und deine Tochter, du bist frei. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Du kannst aber Vater rufen. Wir rufen viel zu wenig aber Vater. Wir rufen viel zu wenig lieber Papa. Wenn ich nach Hause komme von irgendeinem Event oder von Zürich, wenn ich im Office war und ich gehe die Treppe hoch zu meinem Haus, da hängen 4 kleine Mädels zwischen 1 und 7 an meinen 2 Beinen. Hier 2, hier 2. Wenn sie sich schlecht verteilen, hängen hier 3 und hier 1 oder hier 4 und hier 0. Die hängen einfach da und sie rufen wirklich, Papa, Papa, Papa ist zurück, Papa. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin nicht so ein emotionaler Typ, aber das schlägt mich weg. Das schlägt mich weg. Da schmilzt mein Herz wie ein Super 40 im Sommer. Das ist, oh. Und genauso schmilzt Gottes Herz, wenn du kommst und rufst, Papa. Es ist deine Bestimmung, diesem Gott lieber Papa zu sagen. Und das hat nichts damit zu tun, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Er ist dein Vater, weil du aus ihm geschaffen worden bist. Das ist eigentlich ganz emotionslos. Es ist aber gewaltig, Kind zu sein und nicht Knecht. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir ganz viel als Knechte leben. Ein Knecht, der will einen Auftrag, ein Knecht, der will einen Lohn und ein Knecht will Freizeit. Und Christen leben ganz oft so. Du lebst vielleicht genauso. Du bist jetzt hier und denkst, ja, jetzt bin ich mal so ein bisschen Kind. Gehst nach Hause, willst du Freizeit von Gott. War anstrengend, sich immer so fromm zu verhalten. Jetzt brauche ich Freizeit. Dann hast du diese Kindschaft noch nicht erlebt. Du bist immer noch Knecht. Du willst Lohn. Sagst, Gott, wann kriege ich endlich? Ja? Der zweite Sohn kommt genauso und sagt, wieso kriegt jetzt dieser... Es sagt nicht mal mehr Bruder, es sagt, wieso kriegt jetzt dieser Mensch da alles? Kommt nach Hause und kriegt alles. Und ich krieg nichts. Wo ist mein Lohn? Gott sagt, hey, was ist dein Problem? Alles, was mein ist, gehört dir. Du bist Erbe. Du bist Kind. Leb nicht wie ein Knecht, du bist Kind. Aber der Knecht erfordert Lohn. Du sitzt hier und denkst, jetzt habe ich mir 10 Jahre den Arsch aufgerissen für Gott und jetzt passiert das. Wo bist du, Gott? Wo ist mein Lohn? So redet ein Knecht. Dieser zweite Sohn kommt als Knecht und wisst ihr, auf Freizeit, habe ich gesagt, Knecht, Auftrag. Viele Christen wollen immer, Gott sag mir, was ich tun soll. Soll ich die roten Socken anziehen oder die grünen? Das ist immer dieses knechtische Gehabe. Meine Kinder fragen doch nicht immer, Papa, was soll ich spielen? Soll ich jetzt ein großes Schiff bauen oder soll ich Unihockey spielen oder Fußball? Nee, spielt euch einfach. Und dann sagt mir Papa und ich spiele mit. Ob wir jetzt ein 3 Meter großes Faltboot bauen im Garten oder jetzt irgendwie Fußball spielen. Ich bin dabei, ich bin Papa. Genauso ist der Gott im Himmel dabei bei dem, was du tun willst. Der ist mit dir. Du bist Kind und nicht Knecht. Warte nicht auf Auftrag, auf Lohn und Freizeit. Steige aus diesem knechtischen Denken und steige ein in diese gewaltige Kindschaft. Da kommt der zweite Sohn und sagt, ey, was ist mit mir? Ich habe nichts, ich arme Sau. Und wisst ihr, wie der Vater reagiert? Sein erstes Wort, das er ihm sagt, auf diese harte Forderung, gib mir auch was Gott, gib mir auch was Vater, ich will auch. Und der Vater im Himmel sagt, mein Kind, mein Sohn. Er antwortet auf dieses knechtische Gehabe und sagt, mein Sohn, du bist Sohn, du bist nicht Knecht, dir gehört doch schon alles. Alles gehört dir. Und mir ist ganz wichtig, dass du heute Abend verstehst, du bist nicht als Knecht und Sklave berufen. Du musst nicht komisch fromm leben. Du bist berufen als Sohn und Tochter von Gott dem Höchsten. Und das ist deine Identität, nicht weniger. Und solange wir da nicht einsteigen, laufen wir an der Identität vorbei, die für uns bestimmt ist. Meine kleine Tochter hat das schon halb begriffen. Als sie etwa 5 Jahre alt war, sie ist die Älteste, habe ich gesagt, hey, Lynn, habe sie so zu mir genommen, Lynn, mir ist ganz wichtig, dass sie verstehen, dass sie von Papa geliebt sind, dass sie irgendwann mal verstehen, dass auch Gott im Vater sie liebt. Und ich sage ihnen jeden Tag, wenn sie ins Bett gehen, sage ich ihnen, dass ich sie liebe. Ich sage, hey, ich habe dich lieb. Und ich sage dann immer Prinzessin, weil mein Vater im Himmel ist ja König, also sind sie Prinzessinnen. Also ich sage jedes Mal, wenn wir ins Bett gehen, sage ich, gute Nacht, Prinzessin Lynn, gute Nacht, Prinzessin Juna, gute Nacht, Prinzessin Mavi, gute Nacht, Prinzessin Nele, das sind meine 4 Mädels. Und ich sage immer Prinzessin, damit sie wissen, dass sie etwas nicht speziell sind, weil man sie speziell nennt, sondern weil sie von Gott in diese Kindschaft berufen sind. Und ich habe dann Lynn zur Seite genommen und habe gesagt, Lynn, schau mir in die Augen. Lynn, ist mir ganz wichtig. Lynn, weißt du, dass ich dich unglaublich fest lieb habe? Weißt du, dass dein Papa dich lieb hat? Und hat mich Lynn angeschaut, so den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, du sagst es mir ja jeden Tag. Genau, das ist es. Jeden Tag. Und manchmal hören wir diese Stimme von Gott nicht so gut. Und trotzdem ist er unser Vater, weil es nichts mit Emotionen zu tun hat und nichts mit Hören zu tun hat. Es hat mit deiner Bestimmung zu tun, mit dem Ort, wo du herkommst und mit dem Ort, wo du hingehst. Und wenn du wissen willst, wie du zu diesem Kind werden kannst, Johannes 1,12, da heißt es, allen denen jedoch, die ihn aufnahmen, das ist Christus, die Jesus Christus ins Leben aufnehmen und die an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es ist nichts einfacher, du musst nicht 100-mal um diese Halle springen, grüne Socken anziehen jeden Tag oder pinke Socken, 5 Stunden im Tag Handstand machen und aber Vater oder Vater unser beten, nichts dergleichen, du musst einfach sagen, Jesus Christus, ich bin bereit, dich aufzunehmen. Und dann kommst du in diese Kindschaft hinein, die Christus dir anbietet. Schau, das wollen wir heute Abend machen. Es ist super unspektakulär, aber es ist lebensverändernd. Weil du in deine Bestimmung hineinkommst, wenn du sagst, ich komme jetzt zurück, Vater im Himmel, ich war vielleicht ein paar Jahre weg oder ich war noch gar nie zu Hause bei dir. Ich komme heute in diese Kindschaft hinein, ich steige aus als Knecht. Ich möchte euch 3 Icons zeigen, wir haben die aufgezeichnet, damit man es nie mehr vergisst. Wir nennen das Davor, könnt ihr mal googeln, ich habe ein Armband, damit ich es nie vergesse, könnt ihr euch im Internet bestellen, es ist... Das erste Icon heißt, Gott liebt dich. Vergiss nie, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Das zweite heißt, du hast gesündigt. Sünde ist manchmal abstrakt und wir können es nicht begreifen. Das ist aber das, was dich trennt von Gott. Da ist eine Trennung geschehen zwischen Gott oben und dir unten. Ein Bruch ist passiert. deshalb spüren so viele Menschen Gott nicht. Jesaja heißt es, deine Schuld ist wie eine Mauer zwischen dir. Du kannst Gott gar nicht spüren. Und dann kommt aber das Dritte. Das ist dieses Kreuz hier. Hier dieses Kreuz. Ja? Jesus starb für dich. Das ist nicht irgendwas Abstraktes. Er hat die Verbindung wiederhergestellt, weil auf Sünde, sagt Paulus, steht tot. Wir müssten sterben, das heißt getrennt sein in Ewigkeit von Gott. Das wäre unsere Bestimmung. Wäre da nicht Christus, der für uns gestorben ist? Und dann das Vierte ist ganz simpel, willst du mit Jesus leben? Alle, die ihn aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Meine Frage an dich heute Abend ist ganz, ganz einfach. Bist du ein Kind von Gott? Hast du diesen Jesus aufgenommen? Und hast du diesen Geist der Kindschaft erhalten, der so entspannend ist, weil du nichts mehr Frommes leisten musst, sondern einfach sein darfst? Jesus musste überhaupt nichts tun. Er war 30 Jahre alt, da ist der Geist Gottes auf ihn gekommen bei der Taufe und Gott hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Bis 30 hat er kein einziges Wunder gemacht, nichts. Wäre ich ein bisschen wütend gewesen. Er hat gesagt, ja, so 30 Jahre nichts getan, hä? Studentenleben oder was? Und Gott sagt, nein, mein geliebter Sohn, mein geliebter Sohn. Weil es die Identität ist. Wir machen es jetzt so, wir singen ein Lied, Good, Good Father. Du kannst liegen bleiben, ja, steht nicht auf dazu. Außer wenn es euch richtig aus dem Stuhl reißt, ja, dann dürft ihr aufstehen. Aber sonst bleibt einfach sitzen und genießt das. Good, Good Father. Und nachher werde ich euch die Möglichkeit geben, diesem guten Vater entgegenzutreten. Ich bitte euch, dass ihr da vom Kreuz mal wegrückt, rutscht da nach hinten. Und ich möchte euch dann einfach bitten, dass ihr nach vorne kommt und zu diesem Kreuz hinsitzt, weil das Kreuz uns die Möglichkeit gibt, in diese Kindschaft hineinzukommen. Und Gott nimmt unsere Entscheidungen ernst. Glaub mir, er sieht jede Entscheidung. Und er wird den Geist in dein Herz ausgießen, der dir bestätigt, dass du Kind bist. Und es werden Leute da sein, die werden mit dir beten, für dich beten. Und es kann sein, dass es für dich so der entscheidende Moment in deinem Leben wird. Nicht emotional, das muss nicht emotional sein, sondern weil da was geschieht in der geistlichen, unsichtbaren Welt. Lass uns diesen Good, Good Father singen, diesem Good, Good Father zusingen. Ja.